Techtelmechtel, der Mechpel-Pod...
der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech.
Folge 179 und die erste von unserem Jahresrückblick mit mir, dem Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Ja, ein kaputtes Trio, aber doch immerhin die noch da sind. Andere sind gar nicht anwesend und alle ein bisschen angeschlagen. Die einen, weil sie laut am Matsch geschrien haben, die anderen, weil sie sonst krank sind und die anderen, weil sie zu fest am Konzert gefeiert sind. Was bist du schauen? Irgendetwas mit einem Essen im Namen?
Feine Sahne Fischfilet.
Ja, ah, Fisch, habe ich noch irgendwie gewusst.
Ja, die haben gespielt.
Ist gut gewesen.
Hast du grossartig gewesen? Sie sind wirklich sehr, sehr abgegangen. Ich habe selten so ein gutes Konzert auch in dieser Location erlebt. Bedenklich ist teilweise, dass sie Fackeln gezündet haben in der Menge. Ich kenne das ja ein bisschen vom Fußball, aber wenn du halt so eine komplett unkontrollierte Crowd hast, ja, ist noch interessant gewesen. Aber sonst cool.
Ja, das ist so Fackeln bei uns auch gegeben, Match. Und es war so schön kalt gewesen. Da hat's wirklich, so wenig habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist irgendwie... Du hast bis ans Netz gesehen. Und ich habe wirklich das Spielfeld nachher nicht mehr gesehen. Einfach so ein paar Minuten lang. Wirklich gar nicht mehr. Also, alles nicht einmal mehr. Das war noch lustig gewesen.
Und es ist Vinti gegen FCZ gewesen, gell?
Ja, genau.
Ich sagen. Und Vinti hat gewonnen.
Genau. Aber ja, FCZ sind die, FCZ sind die mit der Rauchsache vor dem Match.
Ja, okay.
Es gibt damals solche. Dafür haben Vinti eine August-Tragödie gezündet. Und dann ja. Okay. Haben wir das fest gehabt. Genau, wir sind nur zu dritt, wir sind wenigstens da. Der Luca hat es leider nicht geschafft, hat sich nämlich seine Achillessehne geschlissen. Sonst wäre er heute auch dabei gewesen und darum übernehme ich heute seinen Part, weil wir reden über die 5 wichtigsten Tech-Ereignisse oder Tech-News vom Jahr. Und da hätte er natürlich auch etwas beizutragen gehabt, das werden wir dann sehen. Und ja, ich würde sagen, wir lassen euch überraschen, weil wir wissen ja, was kommt. Und wir fangen an mit einem Thema, das so das ganze Jahr ein Thema war. Mal mehr, mal weniger. Und vor allem am Anfang angefangen hat und extrem vielversprechend, bedrohlich, wie auch immer, tönt hat. Und es hat sich nicht ganz so entwickelt, aber es ist auch immer noch am Laufen. Und genau, von was reden wir, Samuel?
Ja, von KI, von künstlicher Intelligenz. Wie könnte es auch anders sein? Man hat das vielleicht wirklich ein bisschen vergessen, dass es jetzt das Jahr erst so aufgekommen ist. Ich habe auch im Kopf gehabt, das ist doch schon ewig jetzt ein Thema. Aber es ist effektiv so, dass ChatGPT, also das ist hey, so Google, der Chatbot, der in sämtlichen Schlagzeilen war, der ist zwar Ende November 2022 rausgekommen, aber wirklich so erst hey, Google, im Anfang 2023 ist der Hype so ein bisschen gross geworden. Und bis Ende Januar ist dort die Userzahl angestiegen auf 100 Millionen und das ist wirklich das schnellste Nutzerwachstum, das die Tech-Branche je gesehen hat. Also mehr als Facebook oder irgendeine andere App hat ChatGPT da Nutzer gewonnen. Und eben, wir erinnern uns, ChatGPT, das ist ein Chatbot, wo man kann Anfragen stellen kann. Also du kannst quasi mit dem reden und der kann da in wenigen Sekunden irgendwie komplexe Recherchen machen zu Themen. Er kann da ganze Text schreiben, dann kannst du Rückfragen stellen. Das ist wirklich so ein, ja, wie so ein Roboter halt, oder?
Ja, und vor allem, er ist irgendwie so aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem Nichts gekommen. Natürlich hat man es, wenn man es in der Tech-Branche, also wenn man so wie uns das Zeug liest, dann hat man gesehen, dass das irgendwie im November letzten Jahr mal irgendwas gekommen ist und so. Und dann, aber ja, ich habe dann auch schon gehört, ich habe dann auch gemerkt, ich habe schon ein Konto gehabt. Aber explodiert ist es wirklich erst mit dieser, es ist ja dann immer noch so ein bisschen, wie soll man sagen, jeder hat sich anmelden, aber es ist eigentlich ja ein Closed Beta gewesen, oder?
Und dann ist es so langsam aufgegangen oder? Und irgendwann hat quasi jeder Mann und jede Frau das können brauchen. Und dann ist es halt wirklich explodiert. Und es hat dann auch ganz viele eben so Untergangsszenarien haben Leute gezeichnet. Ja. Und auf der anderen Seite so totale Euphorie, was jetzt denn alles kann und was es alles für Möglichkeiten gibt. Bis jetzt, und dann, machen wir nochmal darüber reden.
Ja. Ja. Entschuldigung, ich kann nicht mehr rein.
Alles gut.
Ja, Stufe 1. Misstrauen, Stufe 2, wow, was das Ding alles kann, Stufe 3, KI, Nacktbilder.
Das passt wahrscheinlich gar nicht schlecht zusammen. Genau, also das ist im Januar, Februar ist das ungefähr passiert, was ich jetzt gerade erzählt habe, dass ChatGPT so ein in die breite Masse rausgekommen ist. Und Google war von dem ziemlich überrascht gewesen. ChatGPT ist ja von OpenAI, das ist ein Konkurrent quasi von Google in dem Bereich. Und Google hat dann so Hals über Kopf versucht zu reagieren, hat irgendwie einen Code Red deklariert intern. Und im Februar haben sie dann ihren eigenen Chatbot lanciert, den Google Bard. Der ist so ein bisschen, ja, die Präsentation war eine Katastrophe, gewesen, hat schon irgendwie faktische Fehler drin gehabt, es war ein bisschen ein Debakel gewesen. Auch nachher der Bot, den man hat ausprobieren konnte, war wirklich deutlich schlechter gewesen als ChatGPT. Oder mindestens, sie haben mehr zurückgegeben. Man hat nicht so recht gewusst, ist es jetzt extra, dass er quasi weniger kann, oder kann er halt aber wirklich weniger, weil er schlechter ist. Und wenige Tage nachdem Google den BART angekündigt hat oder rausgebracht hat, ist Microsoft gekommen und hat angekündigt, dass sie mit ChatGPT, Entschuldigung, mit OpenAI zusammen arbeiten und ChatGPT 4, also GPT 4, in Bing integrieren. Bing ist ja die Suchmaschine von Microsoft gewesen jetzt lang. Und das haben sie quasi einfach GPT 4 integriert und haben dann den Bing Chatbot daraus gemacht. Und GPT 4 ist nochmal besser gewesen als GPT 3, wo bis dort eigentlich drin war. Ja, und Bing hat dann so ein bisschen von sich reden gemacht, vor allem durch eine Story, nämlich so ein New York Times Journalist hat mit dem recht lang geredet und Bing hat irgendwann ihm sein Innerste gegen rausgekehrt, sag jetzt mal, hat ihm die Liebe gestanden und hat dem Journalisten nachgelegt, dass er sich doch von seiner Frau trennen soll und auch sofort mit Bing eine Beziehung eingehen.
Das war schon ein geiles Dialog, der wirklich. Den hat man dann nachher gehört. Also, er hat nicht mega erzählt in dem Podcast und so. Mhm. Das war schon ein hoher Verreck.
Ja, er hat dann auch ausführlicher darüber geredet. Ich habe nachgeschaut, Folge 137 war das, wo wir dort wo wir das behandelt haben. Und es ist halt auch lustig gewesen. Bing hat dann recht wilde Geschichten erzählt über sich selber und die Persönlichkeit und hat angefangen wirklich mit dem Journalist zu streiten und hat auch gesagt, ja, er wäre eigentlich am liebsten ein Mensch. Und das hat natürlich für viel Aufregung gesorgt und es war so ein bisschen zwischen lustig und bedrohlich gewesen. Oder einerseits, haha, ein Chatbot liebt dich und andererseits sind natürlich so Terminator-Gedanken aufgekommen. Ja. Genau, oder was passiert, oder wenn so eine KI das dann wirklich auslebt und halt anfängt zu handeln nach den Glaubenssätzen, die irgendwie verankert sind. Und es zeigt halt, dass so ein Sprachmodell, das sind ja Sprachmodelle, die quasi einfach reproduzieren, was man ihnen lehrt. Und dementsprechend reproduzieren sie sowohl die guten als auch die schlechten Seiten vom Lernmaterial. Und das Lernmaterial in dem Moment ist einfach das Internet. Und dort hat man eigentlich gemerkt, ja, das kommt einfach. Die Stories, die er erzählt hat, der Bing, und dass die KI quasi männlich will werden und so, das ist wahrscheinlich einfach aus so Fanfiction-Sites gekommen, wo der halt auch angelernt worden ist. Das hat er alles verdaut quasi. Und wenn man ihm dann eine Frage gestellt hat, oder ja, du als Roboter oder so, wie sieht es in dir innen aus, dann hat er halt angefangen, von diesen Fanfiction-Sites so die Stories zu reproduzieren. Und je länger man mit ihm geredet hat, desto wilder ist das halt geworden. Und so ist das ein bisschen zustande gekommen. Sie haben dann auch irgendwann den limitiert, also ein bisschen zurückgebunden, dass man nur noch eine gewisse Anzahl Anfragen kann stellen. Und ich glaube, je länger eben das mit dem Rätsel, desto tiefer geht halt in so Rabbit Holes rein.
Aber eben, das ist, ich glaube, es fängt eben auch bei dem an, dass man redet immer von KI oder AI und dass sie das ja überhaupt nicht sind. Also der Begriff wird ja auch völlig falsch verwendet, oder? Weil eben, die sind nicht intelligent, oder? Sondern eben, ja. wie sagen wir, Large Language Model.
Genau. Das ist natürlich Definitionssache. Was definierst du als Intelligenz? Also blöd gesagt, wir sind ja auch nur ein Reproduktionsinstrument von Ideen und unseren Umgebungen und was auch immer. Und da kannst du natürlich schon sagen, ja, so eine künstliche Intelligenz macht eigentlich auch nichts anderes als wir.
Ja, gut. Also,
du kannst natürlich... Es ist ein bisschen überspitzt gesagt.
Es ist ein bisschen überspitzt gewesen, weil du kannst natürlich auch, also was das Large Language Model halt nicht kann, ist dann das interpretieren und dann, also hat ja auch keinen Wertekatalog oder so, wo das nachher irgendwie einsortiert und für einen selber so, was ist ihm wichtiger oder so, es hat keine Prioritäten, es hat keine Werte. Und
das ist ich glaube schon. Also das kannst du ja schon, also weißt du, es reproduziert
es basiert ja alles Wert und so weiter, wo,
absolut, aber weißt, die basieren ja dann auch auf Sachen, wo das quasi, also wenn du das ganze Internet verinnerlichst, oder, dann nimmst du einfach die ganzen Werte und so weiter auf und wenn du jetzt irgendwie eine Frage bekommst, also du, wenn die KI eine Frage bekommt, dann beantwortet sie sie einfach so, wie es statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist, blöd gesagt, oder? Und das reproduziert schon auch ganze Wertvorstellungen und kulturelle Sachen, die wir halt einfach ins Internet geschrieben haben, als Menschheit sozusagen. Aber was, ja, du natürlich, was es nicht kann, da gebe ich dir recht, das kann halt wie nichts selber kreieren. Also es ist immer eine Reproduktion von bestehenden Sachen, oder du kannst jetzt das nicht, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht da meine Tastatur anschauen und sagen, ja, mal, ich kann es mittlerweile, kann sogar sagen, sie ist schwarz, aber es kann jetzt nicht sich ein, ja, Urteil bilden selber. Genau. Jetzt habe ich leider ganz schnell den Faden verloren, muss ich schnell wieder den Faden finden. Genau, also was natürlich den Leuten gemacht haben mit diesen Bots, ist, sie haben es halt auch missbraucht, eben weil das alles reproduziert, kann man damit natürlich auch Scams machen, man kann Spam, Missinformationen verbreiten und so Sachen. Und das ist ja passiert, also ich glaube, der Anteil von so Spam-Content im Internet ist doch recht gestiegen durch das. Und
ja, mittlerweile gibt es, genau, Spam, ja, und auch so, das hat sich dann herausgestellt, und ja, da machen es, glaube ich, sogar schon länger, wirklich einfach Content wird produziert und es ist offenbar sogar deklariert, dass es eigentlich ein Bot ist, oder das Zeugs schreibt, oder? Und es ist einem einfach gar nicht aufgefallen.
Ich glaube auch, also sie sind ja wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen, dass man es oft nicht merkt. Und das Gleiche, in die gleiche Richtung geht ja auch, es hat ja nicht nur Text-to-Text-Generators gegeben, sondern auch Text-to-Image, also man kann irgendetwas schreiben und dann generiert das Programm ein Bild. Ja, da gibt es Midjourney zum Beispiel oder DALL-E, was auch von OpenAI ist. Mhm. Ich glaube, so die grössten zwei. Die lustige Story ist zum Beispiel der Swag Pope gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. Mhm. Der Swag Pope ist überall durch die Medien gegangen, weil es ist der Papst. Und dann aber in so einer, was ist das? Halt so eine Bomberjacke, aber weißt du, so einen Coat halt.
Ja, genau, da habe ich so einen Pimp
gesehen. Wenn du genau angeschaut hast, glaube ich, irgendwie die Hände sind, glaube ich, völlig falsch. Also hast du denn schon gesehen, aber auf den ersten Blick ist das halt wirklich so ein bisschen aufgenommen worden und man hat gemeint, das ist echt. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für die neuen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, wo all die KI-Sachen mit sich bringen, dass man halt muss lernen, mit dem umzugehen, wie man vorher hat müssen lernen, mit Photoshop umzugehen oder anderen Tools. In dem Zug innen quasi haben dann auch recht viele Tech-Grössen sich gemolden in einem Brief, unter anderem der Steve Wozniak. Und die haben auch so ein bisschen eine Regulierung gefordert von KI, also dass da die Regierung soll aktiv werden. Das passiert ja jetzt mittlerweile ein bisschen, genau, in der EU. Da haben wir, glaube ich, heute Morgen gerade darüber geredet. Dort ist jetzt das Gesetz verabschiedet worden. Hast du das genauer angeschaut, Flo, oder erst?
Ja, also ich. Ein genauer ist ein grosser Begriff. Es gibt ganz grob, weil man das in drei Kategorien einteilen, die Chatbots so von wirklich so existenzieller Bedrohung bis actually nützlich. Ja. Und dementsprechend fest will man sie dann zurückbinden oder dementsprechend fest will man die Nutzung regulieren und halt, oder auch, dass nur gewissen Instanzen erlaubt, so das und das ist risky, das erlauben wir jetzt vielleicht der Strafverfolgungsbehörde und so, aber halt nicht ein Average Joe. Aber ja, ich werde das auseinanderdröseln und dann noch etwas dazu schreiben.
Mhm. Ja, da bin ich schon noch gespannt. Ich finde eben, das ist ein interessantes Thema, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man muss es ein bisschen regulieren, weil es ja doch ein sehr, sehr mächtiges Tool ist. Und die Frage ist aber dann eben, wie teilst du es jetzt auf? Ich finde, das ist nicht so eine schlechte Idee, das irgendwie in Klassen aufzuteilen. So Risikoklassen sind das ja, glaube ich, quasi.
Absolut.
Und dann ist natürlich die Frage, wie setzt du das Gesetz durch, oder? Also.
Ja, also ich meine, und vor allem natürlich, also das ist halt auch, da bist du irgendwie darauf angewiesen, dass das halt global funktioniert. Und das wird es ja wahrscheinlich nicht, oder? Also selbst wenn die EU das jetzt, also will jetzt auch da gar niemandem irgendwie Rolle zuweisen, aber wenn du natürlich Länder hast oder Regionen auf der Welt hast, die andere Wertvorstellungen haben oder ein anderes Regierungssystem und so weiter und so fort. Das ist ja dann nicht, das ist ja im Cyberspace, oder? Das ist ja das Problem. Du kannst ja dann nicht einfach sagen, so und so, das darf man nicht. Wenn das irgendwie jetzt in Deutschland so bestimmt wird, dann ist das vielleicht irgendjemandem muss, was weiß ich, Japan.
Man kann sich ja nicht einmal auf gemeinsame Stecker einigen. Also wie soll denn das
funktionieren? Ja, nicht einmal im Internet. Gemeinsam ist wahrscheinlich nicht einmal innerhalb von Europa. Gell?
Also, ja, eben.
Richtig. Ja, auf jeden Fall, das wird spannend, wie das jetzt weitergeht mit so Regulierungen und Gesetzen, ob die überhaupt nachkommen, oder weil KI sich auch sehr, sehr schnell entwickelt und so die politischen Mühlen sind ja eher ein bisschen langsamer, sage ich mal. Was eine andere Angst ist, ist halt so, wie viele Jobs es die KI wegnimmt. Da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander. Oder gerade so administrative Sachen, sage ich mal, kann die ja sehr gut erledigen. Wenn ich jetzt irgendwie aus einem Excel-Sheet muss eine Präsentation machen, ich glaube, das geht schon recht gut. Mindestens so ein erster Draft. Bis jetzt, muss ich sagen, habe ich noch nichts konkret wie mitbekommen, dass jetzt wegen dem grossen Jobs zu Grund gegangen sind. Aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine langfristige Sache, denke ich, oder?
Mhm. Mittel bis langfristig, ja.
Genau, darum kann man da vielleicht noch nichts so sagen, wie das denn wirklich passiert. Es ist ja wirklich, sie haben mittlerweile die ganzen Tools ja auch so in Programm für Endnutzer integriert. Oder also bei Microsoft gibt es ja den Copilot, wo du in Word ja kannst irgendwie Sachen quasi importieren oder den Bing-Chat, wo du dann Sachen fragen, wo du halt direkt in Text integrieren und so Geschichten. Ich denke, das kommt jetzt immer mehr und wahrscheinlich erst, wenn das wirklich so sich gefestigt hat, dann merkt man wahrscheinlich die Auswirkungen dann. Das ist mal so grundsätzlich in KI gewesen, das ist erst so erste Jahreshälfte, hat jemand gesagt. Und jetzt gerade kürzlich hat es ja noch ein grosses Drama gegeben über den Sam Altman. Das ist der CEO gewesen von, das ist der CEO von OpenAI, Entschuldigung. Ja. Und der ist also ein bisschen das Aushängeschild von dieser ganzen Branche gewesen. Und der ist jetzt im November mal Knallauffall entlassen worden. Und dann von Microsoft aufgefangen und dann haben sie ihn wieder zurückgeholt zu OpenAI. Weil die ganze Belegschaft eigentlich droht hat, dass sie dann auch gehen, wenn er jetzt wirklich gespickt wird. Und dort ist es ein bisschen darum, um genau das gegangen eigentlich. Also wie handeln wir irgendwie die Gefahren versus so die Chancen von dieser ganzen KI? Anscheinend ist dort im Verwaltungsrat, der ist ein bisschen geteilt oder zwischen Leuten, die das sehr vorsichtig möchten vorantreiben. OpenAI ist auch ursprünglich eine Non-Profit-Organisation und hat jetzt mittlerweile einfach einen gewinnorientierter Arm, wo halt mit Microsoft zusammenarbeitet. Und dort ist es genau um den Zwist halt gegangen. Oder machen wir das sehr vorsichtig und verantwortungsvoll oder sagen wir, nein, egal, wir wollen einfach Geld machen und das Ganze schnell vorantreiben.
So und das ist ja wieder klar, jetzt, in welche Richtung das läuft.
Völlig klar, was es gut hat. Oder? Genau, der Altman ist noch wieder zurück bei OpenAI. Der ganze Verwaltungsrat hat müssen abtreten, wo ihn hat wollen spicken. Und jetzt hat Microsoft eigentlich mehr Einfluss und der Sam Altman sitzt so fest im Sattel wie, glaube ich, noch nie. Also der ist jetzt eigentlich de facto fast nicht mehr absetzbar, denke ich mal.
Ist denn der umstritten, oder? Das habe ich ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt.
Was ist umstritten gewesen?
Warum hat man da wollen?
Ja, also anscheinend. Das ist auch, man weiß es immer noch nicht so ganz genau, was man jetzt im Nachgang so ein bisschen erfahren hat, ist das ja, glaube ich, es ist wirklich ein Machtkampf gewesen. Und er hat auch eine andere Verwaltungsrätin rausbuxieren irgendwie und das haben dann die halt gemerkt und dann haben sie quasi den Spiess umgedrückt und haben ihn halt gespielt. So. Mhm. Also das ist, glaube ich, so die menschliche Seite von dem Ganzen gewesen.
So läuft das.
Genau. Und das ist, glaube ich, so die, ja, nicht ganz die letzte grosse News. Die letzte grosse News ist von dem Thema jetzt gewesen, dass letzte Woche Google ein neues Sprachmodell wieder rausgebracht hat, nämlich Gemini. Und das soll besser sein, ein bisschen besser als GPT-4. Das heisst, Google hat jetzt so ein bisschen aufgeholt und treibt da die Entwicklung auch wieder weiter. Also ich glaube, das Rennen um die KI hat erst so angefangen und jetzt bin ich gespannt, wie das denn ist, wenn Google da die nächste Stufe zündet.
Was ich jetzt so rückblickend eigentlich noch interessant finde, am Anfang habe ich das Gefühl, es ist schnell gegangen. Ja. Also du hast irgendwie im Januar, Februar hast von dem gehört, alle haben es benutzt, es war plötzlich überall gewesen, dass ChatGPT, alle haben es benutzt. Man hat es wirklich auch zum Teil zum Arbeiten gebraucht, mittlerweile, ich habe es nie mehr verwendet.
Ich auch nicht.
Ich denke manchmal dran, weißt du, irgendwie, weil es ist ja wirklich noch gäbig, um irgendwie, also für mich jetzt, um Ideen zu finden für irgendeinen Titel oder einen Teaser, dann gibt es da wenigstens 10 Alternativen raus und aus denen mache ich dann einen. Aber ich habe es schon ewig nicht gebraucht. Und eben dann irgendwie mit Microsoft, das Gefühl hast, die bauen das überall ein, was du wirklich gefunden hast, das wäre mal gäbig im verdammten Office, weil wenn du nicht schnallst, wie das Inhaltsverzeichnis machst, dass es so blöd ist und kompliziert. Und dann kannst du einfach der AI sagen, hey, ich hätte gerne, dass die Seitenzahl bei Nummer 10 anfängt. Jeder Student möchte das. Aber ich glaube, selbst das ist noch nicht gekommen.
Das ist aber eine gute Frage. Das ist ja wirklich so etwas, wo, wo ist ein perfektes Anwendungsbeispiel für den Copilot eigentlich, ja.
Ja, ja das, aber gut, das wird man ja gleich ausprobieren, weil der gibt es ja jetzt im, oder? Der ist jetzt ausgerollt worden.
Ich habe es gemeint, ja.
Oder ist für Business?
Überall. Ich bin jetzt unsicher.
Stimmt, am Anfang haben sie ein paar Mal ausprobiert, dort ist es in Europa gar noch nicht gewesen, und dann, oder Schweiz und so, ja gut. Aber,
ja, es stimmt natürlich, es ist immer so eine geografische Beschränkung, es steht da immer noch. Mhm.
Ja, also springen jetzt sie, so springen sie dann einfach die Klammern, wieder, die Büroklammern wieder zurück.
Der Clippy. Das ist wirklich immer beim Windows installieren, das allererste gemacht, das sind die Optionen, der hure Clippy deaktivieren. Mhm.
Und später Cortana, die genau so useless gewesen ist.
Absolut. Ja, also eben Copilot verspreche ich mir ein bisschen mehr. Ja, eben, also es ist schlussendlich doch noch nicht so viel sichtbar für uns passiert, wie wir am Anfang gedacht haben, aber ich glaube schon sehr viel. Und ja, genau, das passt eigentlich gerade in unsere zweite grosse Ereignis, wo das nämlich auch schon einen grossen Einfluss gehabt, wo nämlich grosse Diskussionen gesorgt hat und dann eben auch für einen Streik gesorgt hat, nämlich in Hollywood. Dort hat seit 1960 zum ersten Mal wieder so ein Doppelstreik stattgefunden, und zwar von der Autorengilde und von der Schauspielerinnengilde. Aber das Thema erkläre ich jetzt halt nicht der Luca, darum ist alles nur Halbwissen. Der Luca ist schuld, er muss sich nicht verletzen. Luca, das ist wegen dir, kommt jetzt da nur Halbwahrheiten. Nein. Genau, der Luca hat sie auch schon, wir haben darüber geredet gehabt. Der Streik ist mittlerweile fertig, man hat sich dort geeinigt, das hat aber recht lang gedauert. Und zwar, es ist länger gegangen als das letzte Mal so richtig lang, ist es 2007 gegangen. Dort sind es 100 Tage, haben sie dort gestreikt und nur die Autoren. Und eben jetzt dann beide, und das leitet dann halt Hollywood so ziemlich lahm. Also hat lang lahm geleitet. Das hat, wie schon damals, hat das natürlich dann sofort zu Verzögerungen geführt bei den Filmproduktionen. Also gerade so das berühmteste Beispiel war der Dune 2, der ja schon fertig war, wo es dann einfach müssen verschieben mussten, weil die Schauspieler und Schauspielerinnen haben dort nicht Promotionen machen können. So
Interviews, das ist ja verboten, genau. Das sind Leute vom roten Teppich weg und so, glaube
ich,
oder?
Genau. Ja, ich glaube, am Anfang hat es gerade angefangen, die sind irgendwo gerade in einer Premiere, dann halt einfach gerade aus ihrem Kino wieder rausgelaufen. Und genau, es gibt in Hollywood drei so Gilden, so grosse, und ich glaube, die Regisseure, die haben sich aber, glaube ich, soviel ich weiß, vorher schon geeinigt. Die die Verträge immer wieder aushandeln. Also es ist wirklich jetzt die Autoren und die Schauspielerinnen ist gegangen. Und ja, genau, wieso? Oder? Die verhandeln das und die Verhandlungen sind gescheitert. Wieso? Weil, jetzt mal bei der Writers Guild, oder? Es ist bei beiden ein bisschen ums Gleiche gegangen, bei den Schauspielerinnen und bei den Autorinnen.
Um Geld im Jahr.
Genau, es ist um Geld gegangen, aber eben auch um künstliche Intelligenz. Aber eben zum einen mal, das Wachstum von diesen Streaming-Diensten, das ist halt, wo die Verträge das letzte Mal ausgehandelt worden sind, dort ist noch vor allem, hat man lineares Fernsehen konsumiert. Und das heisst, es hat ganz andere Vergütungsmodelle haben dort gewirkt. Oder? Dort, im Fernsehen gibt es immer wieder Wiederholungen, und bei Wiederholungen werden die dann immer wieder vergütet für die Ausstrahlung. Und das ist auch bei Streaming-Diensten nicht der Fall. Und das heisst, sie kommen viel weniger Geld über. Das andere ist, dass Serien viel kürzer sind. Ich bin gerade jetzt, ich versuche immer wieder mal Breaking Bad weiter zu schauen. Ich bin noch lange nicht weit. Es ist auch so lang. Eben,
es ist sehr lang, aber das macht gar nichts. Das ist sehr gut.
25 Folgen an einer Stunde geht eine Staffel. Und heute, dass es nur 6 Folgen sind, die irgendwie 25 Minuten gehen, ist nicht unüblich. Und das bedeutet halt einfach für die Autoren, dass sie weniger Geld bekommen. Die Studios erwidert dann natürlich, ja, aber es gibt ja viel mehr Filme, viel mehr Serien und so zu machen. Aber eben die Gilde sagt halt, längere Serien sind einfach sicherere Arbeitsbedingungen, sind bessere Arbeitsbedingungen. Und mittlerweile wird damit so richtig schlechten Tagessätzen dann geschaffen, oder? Eben, weil das Zeug kürzer ist. Und so kann man halt, sind sie der Meinung, so wird man viel mehr ausbeutet.
Schlechte Arbeitsverhältnisse. Und es ist nicht wiederkehrend, ja.
Ja, genau. Eben, viel schlechtere Arbeitsverhältnisse, oder? Und es hat auch einen riesigen Konkurrenzkampf ausgelöst. Die kannibalisieren sich dann natürlich, die Autorinnen, weil einfach, du wirst dann unterbeutst dran, weil du einfach unbedingt etwas musst können machen. Bei CGI ist das ja auch extrem so, die Studios dort wird ja, das hat der Luca glaube auch schon mal erzählt, dann heisst, dann gehst du einfach fragen, wer kann die Effekte machen, und dann jeder bringt einfach das billigere Angebot, oder? Und ja, ja. Einfach auf Kosten von der Arbeiter. Und genau der andere grosse Punkt war wirklich AI, also KI gewesen, weil die haben natürlich auch Angst gehabt, dass das einfach eingesetzt wird, um Scripts zu schreiben und dass du einfach für so einfachere Sachen, weil eben ein komplexes Script kann jetzt ein KI noch nicht schreiben, oder? Vor allem so Copyright-Sachen sind dann ein ganz anderes Thema. Aber eben selbst das, und da haben sie natürlich, da wollen sie sich absichern, dass nicht einfach die ganzen Studios einfach alles nur aus dem Computer holen. Und bei den Schauspielerinnen ist es ähnlich, sind nicht genau gleiche Sachen wegen Streamingdienst. Auch die Arbeitsverhältnisse, die verdienen ja irgendwie im Schnitt, glaube ich, 26.000 Stutz im Jahr. Oder einfach so ja, mega absolut wenig. Also, lausig. Ja. Also, die können wirklich gar nicht. Ja.
Mhm. Vor allem, wenn man Top 1% oder wo viel verdient und dann alle unten dran. Absolut.
Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, ich habe mir da immer so ein bisschen falsche Vorstellungen gemacht. USA ist ja nicht so billig tatsächlich.
Nein, gar nicht.
Zum Leben. Ja, ja. Also, ja. Klar, irgendjemand in Boomstown, Idaho vielleicht schon eher, aber sonst gar nicht. Ja,
aber nicht so krass, oder? Mm-hmm. Also, Essen und so ist sicher günstiger als bei uns, aber also mit dem kommst du auch dort knapp über die Runde. Und genau, bei den Schauspielerinnen auch, bei denen ist es bei KI natürlich darum gegangen, dass man nicht einfach sozusagen ihr Gesicht klaut. Das ist, und dort ist es wirklich darum gegangen, die haben einfach, die Studios hätten am liebsten gehabt, dass sie dir einfach mal irgendeine Summe zahlen und dafür können sie nachher dein digitales Abbild einfach verwenden. Ja. Und dann ist es so, danke, du kannst jetzt gehen, ich habe jetzt dich da im Kasten drin und kann dich da für immer verwenden.
Die Seele einfach verkauft, de facto.
Ja, genau. Du kannst dir da noch irgendwie im Subway ein Sandwich kaufen und das war dann aber gewesen. Ja, und eben die direkten Folgen von diesen Strikes, eben neben diesen Filmen natürlich, was wir jetzt gerade gemerkt haben, oder die Leute, finde ich, die Late-Night-Shows, die sind dann gerade sofort fertig gewesen. Ja. Ja. Die kommen ja jeden Abend und die sind dann am nächsten Tag, ist dann einfach gerade mal Stopp gewesen. Aber eben auch Sachen, Dune, Spider-Man, Stranger Things, alles gestoppt. Dann im September haben sich die Autorinnen und Autoren haben sich geeinigt. Der neue Vertrag, der gilt aber nur bis 2026, dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Aber sie haben, sie werden es als Erfolg. Sie kommen eine Lohnerhöhung über, bessere Regelung eben von KI und also Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung. Und das Gleiche auch bei den Schauspielerinnen. Die haben dann im November sich geeinigt. Der Deal wird so als 1 Milliarde US-Dollar soll der wert sein. Und genau die gleichen Sachen. Und bei der KI, das ist echt interessant, das dürfen wir jetzt, haben sie sich das können einigen, dass sie das wirklich nur mit Einwilligung verwenden dürfen. Und da muss wirklich, glaube ich, die Gilde, also wie der genaue Ablauf ist, weiß man, glaube ich, nicht. Aber die müssen das sozusagen immer ausdiskutieren, wie sie das verwenden dürfen. Mhm. Und genau, ich denke, das ist sicher ein Erfolg. Wiederum für die Studios, die haben sie bei der Gewinnbeteiligung haben sie sich auch können durchsetzen. Dort hat die Gewerkschaft ursprünglich 2% Gewinnbeteiligung wollen, dann 1% und jetzt schlussendlich hat man sich einfach zum Fixbetrag geeinigt.
Ja, ja.
Das ist auch wieder krass, ja, oder? Das,
also ich glaube, generell sind die Lohnerhöhungen, also jede Lohnerhöhung ist gut, ist klar und gleicht irgendwie etwas aus, aber ich glaube, wenn man es dann mal so mit der Inflation noch ein bisschen abgleicht, dann ist es gar nicht mal so gut, wenn es mir recht ist.
Ich glaube auch nicht. Also, die sind einfach zu mächtig, die Studios, und selbst wenn die haben jetzt doch irgendwie über 100 Tage, also ich meine, es hat im, ich kann es mir sagen, da haben sie gar nicht drin, aber ich glaube im April oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber die sind wirklich auch lange am Streiken gewesen und eben beide, oder? Und, aber die können das einfach, die meisten Studios, die können das einfach ausstehen und bei den Schauspielerinnen dort schon, die haben natürlich alle dürfen chöppeln und so, weil so gross ist das Budget dort nicht, wo die über die Zeit bringt, oder? Und eben der ganze Streik sagt, man hat 7 Milliarden US-Dollar gekostet. Aber ich habe auch das Gefühl, dass.
Also, wen hat es 7 Milliarden gekostet?
Branche, sagt man.
Die Branche.
Aber das wird dann wiederum, schätze ich jetzt mal, das Studio sein, oder?
Okay. Ich frage mich nicht mehr, weißt du, das sind immer so Angaben. Ja, also, haben jetzt Konsumentinnen und Konsumenten quasi 7 Milliarden weniger gezahlt für was auch immer, Kinotickets, Streaming-Abos und so weiter? Oder, also, weißt du, wer hat das verloren?
Also, so wie ich es verstanden habe, ist das einfach der Verlust von den Serien und Filmen, die dann rausgekommen werden und den Umsatz generiert hätten.
Ja, okay. Ja, aber dann ist es wirklich so, dass wir eigentlich weniger gezahlt haben für Inhalt am Ende des Tages.
Ja, genau, bei der Serie, bei der Serie Streaming sozusagen nicht, weil du dort einfach das Abo hast, oder?
Hey, wenn das Abo weiterlaufst, dann eh nicht. Ja. Ich denke, zuerst soll ja Kinokasse, dort ist klar, ja. Oder wenn kein neuer Film kommt, dann, ja, dann gehst du auch nicht schauen. Mhm.
Ja. Sagt beim Streaming, das machen sie echt fast für
sie. Ja, das haben sie auch gesagt. Sie haben natürlich auch gesagt, dass sie eigentlich sparen in dem Moment, oder? Weil sie keine neue Produktion haben. Das stimmt aber nur begrenzt natürlich, weil logisch. Das ist halt einfach verzögert, wenn, das haben wir ja gesehen, also es hat ja immer noch Serien gehabt, wo die Streiks angefangen haben, weil die sind ja schon lange abgedreht und produziert. Und jetzt in einem halben Jahr, oder, also wenn es weitergegangen wäre, oder, dann merkst du dich irgendwann schon, denn wenn jetzt auf Netflix blöd gesagt, halt keine neue Serie mehr kommen, ja, dann könntest du dein Abo wahrscheinlich eh haben.
Ja, absolut. Ja, ich finde es irgendwie krass, es ist schön, haben sie sozusagen einen Erfolg können verzeichnen, aber irgendwie, da merkst du, immer. Das sind einfach, die werden immer am kürzeren Hebel sein und die werden immer hinten rennen und in 3 Jahren wird es einfach noch härter verhandelt, weil dann vermutlich das ganze KI-Zeug noch viel besser ist und sie können es noch viel besser einsetzen und dann wird der Druck einfach steigen und ich bin gespannt, wie es 2026 wird rauskommen.
Ja. Das Grundproblem, dass einfach zu viele Leute möchten in dieser Branche arbeiten, oder? Also, das ist halt so.
Ja, jetzt wird halt auch ein gewisser Lifestyle vermittelt, oder, wo dann nur auf die wenigsten zutrifft. Oder nur die wenigsten dann auch wirklich so erfahren, aber ja, klar.
Genau, aber das ist sicher eines der grössten Ereignisse in der weiteren Tech-Bubble. Und etwas weiteres, wo eine extreme Tragweite hat, wo aber eigentlich gar nicht so breit darüber geschrieben worden ist oder darüber geredet worden ist, obwohl eben, also vermeintlich hat das eine extreme Tragweite und wir reden vom Microsoft-Hack.
Genau, also es hat natürlich diverse, wahrscheinlich Microsoft-Hacks gegeben, aber der Microsoft-Hack, wir müssen ein bisschen zurück im Zeitstrahl in Mai. Dort hat das Ganze angefangen, der sogenannte Microsoft-Hack. Und zwar hat sich dort herausgestellt, dass eine mutmaßlich chinesisch-stämmige Gruppe namens Storm 0558 oder so etwas haben sie sich genannt, die haben den Zugang gehabt zu E-Mail-Verkehr von Regierungsvertretern aus den USA. Das war mal so der Ursprung gewesen. Und das hat irgendwie niemand gecheckt. Also, das ist nicht bemerkt worden, schlicht und einfach nicht. Und es hat dann sich später herausgestellt, dass die Regierungsvertreter bzw. die Infrastruktur, wo der Mail, also der Exchange-Server gehostet wird, da ist einfach nicht. Dort hat es einfach keine richtige Audit-Möglichkeit gehabt, kein richtiges Log-File, wo irgendwie die Bewegungen protokolliert. Das wiederum hat dann nachher dazu geführt, da komme ich dann später nochmal dazu, dass Microsoft eben ihre Service Packages ein bisschen angepasst hat. Der Kasus Knacktus ist aber nachher gesehen, man hat dann gesagt, ja, halb so schlimm, es ist kein Sabotageversuch gesehen, nur ein Versuch von mutmaßlich dem chinesischen Staat Informationen zu kriegen und so weiter und so fort. Zu einem problematischen.
So Sachen sind schon so Standard, dass es
nicht
so
schlimm.
Das ist ein chinesischer Staat. Staatsapparat. Aber es ist halt Daily Business.
Absolut. Also, das hat wirklich ein bisschen so getönt. Und dort ist nachher aber dort hat sich nachher herausgestellt, dass die Tragweite viel grösser ist, als man meint. Nämlich, wie sich die Hackergruppe Zugang hat können schaffen. Nämlich, sie sind in Besitz gekommen von einem Master Key, von so einem sogenannten Master Key. Ich glaube, das muss ich technisch kurz erklären. Wenn du dich noch einmal einloggst, mehrfach Authentifizierung, dann hast du in der Regel irgendeinen kind of Token, wo du dich einloggst damit. Und das muss nachher von so einem Master Key verifiziert werden, der Token. So quasi, okay, das ist mein Token, der schaut das an und sagt, ja, okay, der Token ist in Ordnung, du darfst da rein in whatever kind of system, oder?
Also mit dem meinst du so eine App oder SMS-Verifizierung oder irgend so etwas, oder?
Genau. Also auch ein grösseres System. Also Firmensystem, Benutzerverwaltung, okay. Alles, einfach grundsätzlich genau. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Hackertruppe sich so der Master Key erbietet hat von Azure oder wie auch immer man es will, Active Directory. Das ist es eigentlich das ist eigentlich das jetzt habe ich gerade einen Hänger, Entschuldigung. Das ist eigentlich die Infrastruktur von der Benutzerverwaltung von Microsoft. Also das sind Millionen von Firmen weltweit, die das Active Directory verwenden für ihre internen Firmensysteme, ihre Benutzerverwaltung. Und dort werden die Rollen definiert, die jeder User hat und die Rechte, die jeder User hat, in welche Bereiche er zugreifen darf, dort editieren, schauen, lesen etc.
Genau, und das ist eine Basis von, also das Azure, wie immer das heisst, das ist wie die Amazon-Server und die Google-Server, das sind ja die drei grossen, die eigentlich praktisch alles auf der Welt, alles im Internet, eben von Firmen und so, läuft eigentlich alles über dieses System, oder? Meistens eines von diesen dreien, oder?
Genau. Dort haben sie eben den Master Key erbietet. Der Master Key wird verwendet für die Validierung vom Token, wo du vorweisen musst, zum der Zugriff haben auf die Services, oder? Und man muss sich das vorstellen, wie ein Passbüro, oder? Du hast, wenn du in ein bestimmtes Land reist, musst du zum Beispiel vielleicht das Visum haben. Dann musst du auf die entsprechende Botschaft und sagen, hey, ich will ein Visum haben. Die Person dort gibt dir das Visum und dann musst du das an der Grenze dann vorzeigen, oder? Das ist dann der Token, der Stempel, wo du in die Pass hast, ist quasi der Token. Und die Stelle, die Botschaft, das ist eigentlich der Master Key. Und wenn du die jetzt quasi bestichst, dann hast du die kompromittiert. Oder? Das heisst quasi, die chinesische Gruppe haben sich selber die Visa können ausstellen. Das heisst, sie haben selber können ihre Tokens verifizieren. Theoretisch wäre es denen also möglich gewesen, in jedes Verzeichnis reinzukommen, das auf Active Directory basiert. Von jeder Firma auf der Welt.
Ja, krass. Aber das ist denn, also für mein Verständnis so schnell, also das ist jetzt wie, oder in deiner Analogie, wenn ich jetzt auf ein Visum will, dann gehe ich halt dort mit dem Pass an und muss mich quasi ausweisen, das bin ich, und dann gibt mir ein Visum. Genau. So. Und
ja, mit dem Visum kommst du dann ins Land rein.
Genau. Also der Punkt ist, ich muss noch nicht ergänzen, das ist in dieser Analogie, die funktioniert natürlich so, du hast eine Visumsstelle für alle Länder.
Ja, okay.
Das ist eine alles Stelle klar, für alle Länder natürlich.
Aber das heisst, wenn du die Visumsstelle bestichst, dann brauchst du eben, dann brauchst du ein Passwort nicht oder irgendetwas. Also dann bist du eigentlich drin.
Genau. Also,
okay.
Absolut. Also, je nachdem, wie das System dann aufgebaut ist, kannst du die eigenen Token, also wie, das ist ein komplettes Login, wo du selber generierst und dann selber auch noch gerade kannst verifizieren.
Genau, also sie sind wirklich einfach, darum heisst der Master Key, sie sind wirklich am Chefhebel gewesen und können eben potenziell eigentlich überall rein, alle, die das System benutzen.
Ganz genau. Und man hat dann das gemerkt, man hat dann den Key auch deaktiviert, aber man hat natürlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, in welchem System sind denn die Hacker in der Zwischenzeit drin gewesen, weil die haben natürlich auch können Backdoors dort dann schon einbauen, sodass sie jetzt den Master Key gar nicht unbedingt brauchen, oder? Und dort kommt der zweite Teil eigentlich vom Skandal, nämlich die Überprüfung von diesen Systemaktivitäten ist gebunden an einen Logfile und an einen Audit-Service. Und da hat Microsoft nicht im Basispaket dabei gehabt. Wenn du als Firmenkunde das abonnierst, dann hast du für das Purview-Audit hast du müssen extra zahlen. Und sonst hast du einfach unzureichende Logfiles.
Die meisten haben das nicht gekannt, können gar nicht überprüfen, ob da etwas passiert ist. Ich
weiss nicht, ob es die meisten sind oder nur sehr wenige und so, aber entscheidende haben es nicht gehabt und darum ist die Sicherheitsüberprüfung einfach gefehlt.
Das ist krass. Kannst du nicht mal überprüfen, ob das passiert ist?
Also im Prinzip, theoretisch könnte jetzt, also wir brauchen ja Microsoft bei unserer Firma, könnten die Hacker bei uns irgendeine Backdoor eingebaut haben, wenn wir jetzt das nicht, den Zusatzservice nicht gebucht hätten, wüssten wir das bis heute nicht.
Wüssten wir, genau. Also bis heute schon, weil Microsoft hat dann irgendwann einen kleinen Beigeben und hat dann gefunden, ja, okay, also gut, die doch vielleicht okay. die Purview Audit Software, doch, wir geben das jetzt gleich dazu. Aber,
das funktioniert immerhin nachträglich.
Genau, das wäre auch meine Frage jetzt, ja.
Genau, ja. Also, das weiß ich nicht. Also, ob sie das jetzt rekonstruieren können, aber auf jeden Fall, Microsoft hat dann auch irgendwann angeboten, hey, wir helfen euch jetzt herauszufinden, ob euer System kompromittiert worden ist und wir stellen euch jetzt das und jenes zur Verfügung. Aber es ist lang gegangen. Microsoft hat sehr lange einfach nichts kommuniziert, hat das klein gehalten, ist kritisiert worden dafür, dass sie sehr intransparent gewesen sind und durch das hat man auch sehr lange nicht gewusst, was für Ausmaß der Hack gehabt hat. Oder das ist dann schlussendlich so eine Firma gewesen, Wiz, haben die geheißen, Sicherheitsunternehmen, wo dann irgendwie herausgefunden haben, hey, da ist irgendetwas lusch und das ist viel grösser, als man meint. Und da geht's also nicht um ein paar Bestellmails für WC-Papier fürs Weiße Haus oder so, sondern das ist episch.
Und weiss man jetzt mittlerweile, weil ich habe das Gefühl, man hat einfach nichts davon gelesen, weiss man nicht mittlerweile genau die Ausmaße, also, weil ich das Gefühl habe, das ist mir immer noch unbekannt.
Nicht wirklich. Also man weiß, also das sind natürlich dann die Firmen, wenn sie dann betroffen waren, sind natürlich dann auch nicht proaktiv nach außen kommuniziert. Oder? Darum, man weiss, was es hat können sein, weiss man. Es hat die gigantomanischste, wahrscheinlich Riesenhack in der Menschheitsgeschichte könnte sein. Aber was denn schlussendlich wer Schaden genommen hat und wieso und warum und so, das weiss man eigentlich nicht.
Ich finde das echt eine unglaubliche Geschichte, oder? Weil die Tragweite, ja, ich kann man es fast nicht begreifen, aber das ist halt eben, weil das ganze Internet auf so wenige Firmen auf eine Art gedreht wird, das ist einfach die ganze Serverinfrastruktur, also, wenn ich das verstanden. Und wenn dann eine von denen irgendwie verkackt, so richtig, dass das ja eigentlich extreme Auswirkungen hat und dann aber.
Absolut.
Du weißt es einfach nicht.
Absolut. Und es hat natürlich dann auch Apps, also oder alles, was auf der Infrastruktur basiert. Also auch Teams und Office und SharePoint und so weiter. Oder? Die sind dann nachher alle auch von dem betroffen gewesen. Theoretisch, wenn du auf einer Plattform auf GitHub dein Login via Microsoft. Kennst du das so, wenn du dich einloggen musst und einen Benutzeraccount erstellen willst, dann kannst du sagen, hey, du kannst aber auch mit dem Apple-Login rein oder mit dem Google-Login oder mit dem Microsoft-Login selbst das. Also selbst Otto-Normalverbraucher hätte dann von dem betroffen sein können.
Aber schlussendlich ist es wie bei allem. Man ist einfach irgendwie so, man nimmt das zur Kenntnis und man macht einfach weiter. Weil,
ja, irgendwann haben es die Leute einfach vergessen, oder wieder das ist.
Ja. Was willst du auch machen?
Ja,
ich würde sagen, da musst du einfach abschalten und in deine virtuelle Welten abtauchen und einfach
Eskapismus von der Welt rennen.
das bringt uns nämlich dann gerade zu unserem nächsten Tech-Ereignis, Tech-News, und zwar die Apple Vision Pro. Ich nenne es jetzt ein VR-Brille von Apple, aber
es ist ein VR-Brille.
Haben Sie das Wort, wirklich benutzt?
Nein, Sie haben es in den Maul genommen.
Eben.
Natürlich nicht, das ist Apple. Ja, eben. Wie du schon sagst, es ist vielleicht eines der spannendsten, aber gleichzeitig auch kontroversesten Geräte von diesem Jahr gewesen. Wobei man es ja immer noch nicht in der Hand hat. Das ist ja nur eine Ankündigung bis jetzt. Apple hat im Juni das Apple Vision Pro vorgestellt. Wie du sagst, ein VR-Headset, VR, AR, MR. Das ist dann so ein bisschen die Frage, was das ist. Wir könnten das nachher noch erörtern. Entschuldigung. Wir sind heute wirklich ein bisschen auf Sparflamme da. Also, und es ist so wichtig, weil es halt wirklich eine komplett neue Produktkategorie ist für Apple und das passiert sehr selten. Das letzte Mal war es, glaube ich, die Apple Watch, wo das passiert ist. Und wir haben das ausführlich auch in der Folge 152 schon besprochen. Wie gesagt, es ist das erste Headset und der Tim Cook findet eigentlich, es ist AR. AR heisst Augmented Reality. Das heisst, es ist eigentlich, du bist in deiner Umgebung, wo du sonst bist, und du siehst die auch, und in dieser realen Umgebung kommen virtuelle Elemente dazu. Und dann VR wäre, dass du halt komplett in der virtuellen Umgebung bist, also du siehst nichts mehr von deinem Zimmer oder was auch immer, sondern es ist alles, ja, wie halt in einer PSVR, genau, die man kennt.
Klassische VR-Brillen sind halt geschlossen, das ist wirklich ein Visier über der Birne, und du siehst auch nicht raus, du schaust einfach auf das Display, und mit AR ist eigentlich das Gleiche, aber es hat dann zum verschiedene Lösungen, zum Teil jetzt Kameras, wo deine Außenwelt erkennst und
ganz genau. Das, und ja. Im Tim Cooks Traum ist eigentlich, dass es eben gar keine Kameras mehr so braucht, sondern eigentlich wirklich, du hast eine normale Brille an, wie ich jetzt da, und es werden dir so holographisch dann Sachen drin projiziert. So weit ist man aber überhaupt noch nicht. Also es gibt so die ich glaube von Meta gibt es so das Ray-Ban-Gedöns, aber das ist nicht...
Stimmt, ja.
Die Inhalte, die du kannst drauf projizieren, sind extrem eingeschränkt. Oder? Und darum macht Apple das, was eigentlich am Meta schon gemacht haben. Sie machen eigentlich eine VR-Brille. Also du bist komplett abgeschottet grundsätzlich von deiner Umgebung. Also wie du sagst, ist so ein Visier. Du siehst nicht irgendwie physisch durch ein Glas durch oder irgendetwas, aber es hat Kameras an dieser VR-Brille, die deine Umwelt aufnehmen und dann eigentlich live aufs Display wieder spielen, wo du drin schaust. Jetzt der ganze Hype, so der VR-Hype, VR, AR, was auch immer, der ist ein bisschen abgeflacht. Vorher, das ist ja vor allem letztes Jahr recht ein grosses Thema gewesen, oder vor zwei Jahren auch schon, wo Meta mit dem gekommen ist und halt hat sich ja in Meta umbenannt, oder drum Metaverse, das ist ja Mark Zuckerberg seine VR-Vision. Und das ist alles ein bisschen abgeflacht gewesen und jetzt, weil Apple halt das Headset rausgebracht hat, ist das wieder so ein bisschen entfacht, mindestens temporär. Jetzt muss ich auch sagen, in der zweiten Jahreshälfte hat man nicht mehr viel gehört. Ich nehme an, wenn es dann wirklich rauskommt, das soll im 24 der Fall sein, Anfangs 24, dann kommt das wieder ein bisschen mehr, weil Apple einfach so gross ist. Oder?
Hast du das Gefühl, der Termin, der schafft es?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Tim Cook hat es erst gerade letztens wieder bestätigt, okay, in so einem Investor-Call. Er hat auch mehrmals gefragt, so, kommt es wirklich? aber ganz sicher. Aber wirklich. Ja, gut, und er hat, glaube ich, wieder drüber gesagt, doch, es ist auf Kurs, was auch immer das heisst. Die Gerüchte sind, glaube ich, so im März ungefähr. Aber auch nur in den USA. Also ich glaube, bis wir es dann da bei Digitec irgendwie können testen oder in der Hand haben, geht es noch ein bisschen länger.
Gut, wir können sicher, das organisieren wir dann vielleicht irgendwie, obwohl irgendwie dann verschärfen wir es dann mit uns bei Apple, damit sie uns, dann geben sie uns keine Testgeräte. Das ist noch
heikel. Wir brauchen das, das ist absolut keine Frage. Genau. Was ist es überhaupt? Also, was macht es so speziell? Oder es gibt ja schon länger VR-Headsets, eben von Meta gibt es ja Quest und Quest Pro und Zeug und Sachen. Das Apple Vision Pro ist wirklich so ein Halo-Produkt, also so ein absolutes High-End. Gerät, es kostet auch $3,500, also mehr als jedes andere Headset, ein Vielfaches eigentlich. Und warum ist es so gut? Angeblich, es hat so erst die Hands-on gegeben und es soll anscheinend wirklich gut sein. Das erste sind Displays, die haben eine wahnsinnig hohe Auflösung, also mehr als doppelt so viel wie alle anderen, die es bisher gegeben hat. Insgesamt sind es wie 23 Megapixel für beide Augen, also mehr als 4K pro Auge, das ist wirklich viel. Das Design sieht super aus, halt so mit den Apple-Polster, die ich hier auch an meinen AirPods Max habe, so das Mesh-Gewebe und
das ist sehr bequem. So eine fancy Skibrille?
Fancy Skibrille trifft es recht gut, sieht ein bisschen so aus und es sieht einfach hochwertiger aus, sage ich jetzt mal, als alles andere, was man bis jetzt gesehen hat. Auch im Inneren hat es halt wirklich starkes Zeug verbaut, also der M2-Chip ist drin, was für eine VR-Brille wirklich viel ist, da steckt du auch in Laptops und dann hat es so einen zweiten Chip, der die ganzen Sensoren verarbeitet. Das Audio soll gut sein und die Kameras sollen gut sein. Also einfach die ganze Hardware ist halt wirklich auf einem neuen Level.
Ja. Absolut High-End, ja.
Absolut High-End. Und jetzt ist halt die Frage, ja, lange das? Oder weil es macht vom Prinzip her nichts anderes als MetaQuest Pro. Und die gibt es ja schon seit, ich weiß gar nicht, letztes Jahr ist das, glaube ich, oder? Ja.
Und auch Quest 3 jetzt, oder?
Ja, genau. Und Quest 3 hat auch so ein Pass-Through. Also ich habe schon getestet, Quest Pro, und ich habe gefunden, ja, ist schon nett, aber ich habe wirklich keinen Anwendungsfall. Und jetzt frage ich mich halt, okay, habe ich es nicht gut gefunden, weil es einfach zu wenig gut umgesetzt ist? Oder weil die ganze Pass-Through-Sache ist halt immer noch sehr, hast Bildrauschen, hast irgendwo ein bisschen Verzögerung oder dann, es ist einfach zu wenig gut. Und jetzt frage ich mich, okay, wenn es jetzt einfach besser wäre wie bei der Apple Vision Pro, mutmaßlich lange das denn? Oder liegt es mehr am Konzept, wo halt einfach nicht gut ist?
Genau, weil die Idee ist ja, eben, das hat eben genau Meta schon gehabt, dass du eigentlich wie zum, es wird ja schon so auch ein Business, natürlich, sie wollen natürlich, dass es ein Gerät ist für alles und die ganze Familie, als ob jemand Geld hat, 50'000 Stutz ausgibt, um seine Familie mit dieser Brille eindecken.
Ja, für jedes Kind einzeln, oder?
Natürlich.
Und dann mit Apple Vision Pro auch, oder wenn du zusammen ins Kino gehen quasi daheim, dann kannst du dann für die ganze Familie je 3'500 Stutz ausgeben, viel Spaß.
Also ich meine, natürlich würde ich das machen, wenn ich so eine hätte, weil irgendwie musst du das Geld rausholen. Aber genau, ich glaube, so der Hauptaspekt und eben mit dem Geld, dann der richtet sich an den Businessbereich oder würdest du damit arbeiten? Und natürlich so viele Leute arbeiten am PC und dann würdest du halt, und das eben, das ist bei Meta auch so, dann hast du wie deine virtuellen Desktops und so potenziell ist das eigentlich schon noch geil, wenn du ja. könntest. Und sie haben das auch noch ein paar geile Sachen gezeigt, wie du kannst mit den Oberflächen, wo du wirklich vor dir siehst, in deinem Wohnzimmer, ja. Kannst interagieren, sie umziehen. Da sehe ich schon noch theoretisch Potenzial, dass das noch intuitiv sein könnte. Weißt du, wenn es dann wirklich auch knackig scharf ist, sodass du nicht immer das Gefühl hast, oh, ich muss da irgendeinen Pixel-Matsch anschauen, sondern das ist genauso gut wie jetzt dein Monitor. Aber halt eben, ah klar, ich nehme meine Hand und schiebe das Fenster einfach da rüber und hast alles in deiner Welt. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist einfach, du schaffst einfach 8 Stunden irgendwie und willst 8 Stunden Brille anhaben.
Ja.
Yeah.
Der Mehrwert muss so hoch sein. Ja. Oder?
Und das ist mein grösstes Fragezeichen bis heute. Ist der Mehrwert wirklich genug gross, um eben die Nachteile, genau die, wo du jetzt sagst, du hast ein Ding auf deiner Birne.
Das ist nicht sehr praktikabel.
Es kann auch so bequem sein. Es ist einfach immer noch mehr, als wenn ich kein Ding auf meiner Birne habe. Oder? Und in einen physischen Monitor schauen. Und ich sehe das schon auch so wie du. Dort habe ich auch gefunden beim MetaQuest Pro, das habe ich auch ausprobiert mit den virtuellen Desktops und so und den Bildschirmen. Das ist von der Idee her wirklich noch cool. Vor allem, wenn du jetzt in einem unterwegs bist, vor allem. Dort sehe ich einen grossen Anwendungsbereich. Oder wenn ich jetzt ins Büro laufe und es ist vielleicht, ich habe keine grosse Infrastruktur dort, dann könnte ich so ein Headset aufsetzen und habe halt ich kann es mit meinem Computer verbinden, mit dem Laptop und dann habe ich einen riesen Bildschirm und kann darauf arbeiten. Das fände ich schon noch cool. Beim MetaQuest Pro ist genau das Problem gewesen, wo du sagst, du hast halt dann so ein Pixel-Nutsch, es flimmert irgendwie ein bisschen. Yeah. Es ist einfach nach einer Stunde hast du Kopfweh, wirklich. Und ich hoffe jetzt, das ist da besser. Und gleich, ich glaube, es wird wie so eine Nischenanwendung sein. Was ich sehr lustig gefunden habe, ich habe dann nachher so ein völlig random YouTube-Video gefunden von irgendeinem, wo so ein Steve Jobs-Clip ausgegraben hat und Steve Jobs hat mal irgendwie gesagt, war, hey, 20 Jahre oder was. Kopfhörer sind so toll, weil das ist etwas, wo quasi fast den gleich guten Sound bringt wie irgendeine riesige Stereoanlage daheim und ich kann es aber anziehen und kann damit rumlaufen und unterwegs und es ist klein. Und das gäbe es für Video nicht. Es gäbe keine Kopfhörer für Video. Und das Vision Pro ist eigentlich genau das. Es sind Kopfhörer für Video. Und dort sehe ich auch die Anwendung. Also wenn du jetzt im Flugzeug einen Film willst schauen und halt nicht auf dem Drecksdisplay da vor dir auf dem Sitz, dann ziehst du halt das Vision Pro an und hast irgendwie, bist im Kino oder wenn ich im...
Das ist jetzt der einzige No-Brainer, finde ich jetzt auch.
Ein super No-Brainer, ja. Oder wenn genau. Es hat schon noch mehr. Also
aber der ist sowieso, den finde ich jetzt auch, den glaube ich auch, wenn du wirklich keine VR-Beschwerden hast und das Bild ist klar, dann ist es wie so, absolut schaue ich in einem Flugzeug auf dem Teil statt auf dem kleinen Kackdisplay. Ja. Aber ey, das ist
aber
wirklich.
Aber auch dann hast du ja noch ein Tablet. Naja.
Ja, aber gleich, das ist dann schon mehr. Also, weißt du, hast dann halt bis so das Kino-Feeling. Ich glaube, das ist schon etwas anderes.
Perfekt, auf dem Meta, das ist schon geil. Musst du mal schauen auf so eine VR-Brille. Es ist halt, das ist tatsächlich witzig. Du bist in einem Kinosaal und das flasht eindeutig mehr. Aber
mega.
Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich überzeugt, das wird so ein. Genau, so ein Nischenprodukt wird absolut für so VR-Fans wird natürlich das Beste sein und du wirst all deine VR-Erlebnisse in bestmöglicher Fidelity und so können geniessen, aber sozusagen mit der Marktdurchbrechung das wird das noch nicht können, aber im besten Fall erhoffe ich mir, dass das wie so ein Trend auslöst und dann sind wir aber dann in 10 Jahren dort.
Ich denke auch.
Deiner Brille, immerhin, du hast wie gesagt, die Ray-Ban von Meta, die gibt es schon, also wirklich eine Sonnenbrille, wo der Inhalt darstellt. Und in 10 Jahren sind wir dann technisch dort, dass die das vielleicht, wenn auch immer. Aber der geht noch 10 Jahre.
Ja, also ist halt die Frage. Oder? Im Moment ist einfach noch, der Preis ist natürlich völlig abstrus. Also das kannst du als Privatanwender, also kannst du schon leisten, aber musst du es wirklich wählen. Oder 3.500 Franken, da kannst du irgendwie ein teures MacBook Pro und noch ein Bildschirm dazu und Zeug und Sachen kaufen und kannst dann einen super Arbeitsplatz einrichten. Andererseits, Ich denke halt gerade zum mobilen Bereich. Also wenn ich jetzt ans Schaffen denke, ich überlege mir dann, okay, statt dass ich jetzt ein Laptop mitnehme, lege ich vielleicht einfach die Brille an und mehr muss ich wieder mitnehmen. Und dann habe ich aber grosse Displays, kann dort irgendwie Videos schneiden, Zeug und Sachen machen. Das hast du schon noch bestechen, finde ich. Und es ist ja lustig, also speziell ist noch beim Vision Pro im Vergleich zu allen anderen VR-Headsets oder AR-Headsets, whatever, sie haben ja keinen Controller. Also du musst nicht irgendwie mit den Geräten in den Händen da manövrieren, sondern du machst alles über Gesten. Da bin ich dann gespannt, wie gut das funktioniert. Mhm. Was anscheinend extrem gut soll funktionieren, ist das Eye-Tracking. Das halt, gibt es ja bei der PSVR 2 auch. Mhm. Dass wenn du die Sachen anschaust, dass halt du einfach kannst auswählen wenn du Daumen und Zeigefinger so zusammenführst, wie ein Klick. Und ich glaube, wenn das richtig gut funktioniert, ist das schon noch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass du halt keinen Controller brauchst. Du brauchst nur die Brille und den Akku extern, das muss man allerdings sagen. Akku ist nicht in der Brille, sondern extern mit einem Kabel, damit die Brille nicht so schwer wird. Aber das finde ich schon noch so eine bestechende Idee. Aber eben, ich
kann es leben. Für mich ist das eben auch die Voraussetzung, dass, weil dann ist es, dann hat die Vision von wegen, ich könnte, weißt du, wirklich so ohne gross überlegen mit der Umgebung interagieren, oder? Mhm. Weißt du, dass du genau im Schnittprogramm, ich muss nicht überlegen, ich kann einfach wirklich mit der Hand nämlich einen Clip und eine Timeline, natürliche Geste werden und mit zwei Fingern ziehst du auseinander, ja, genau. Nimmst einen Effekt, tust ihn dort rein und so, oder? Dann wärst du auch schnell. Dann bist du auch schneller als mit so einem Kack-Trackpad oder einer Maus, absolut, wo du irgendwie den Effekt musst suchen. Ja. Aber dass das wird so gut funktionieren, kann ich mir einfach fast nicht vorstellen, respektive, dann funktioniert es in dem Programm funktioniert es vermutlich nicht und so. Aber klar, wenn sie das irgendwie anbringen auf die wichtigsten Sachen, dann könnte es schon noch geil werden.
Ich glaube, das ist auch die grösste die Hürde, die jetzt im Moment auch noch besteht, weil halt einfach noch kein Ökosystem hast. Und du fängst bei null an, oder? Das ist jetzt auch ein neues Operating System, ein neues OS. Und dort fangen jetzt schon, die Entwickler sind jetzt, glaube ich, da am Apps entwickeln. Das ist ein bisschen ähnlich wie, wo, ich weiß nicht, das iPad zum Beispiel rausgekommen ist ganz am Anfang oder die Watch, hat es einfach noch nichts gegeben. Aber ich sage mal, wenn es jemand schafft, so ein Ökosystem auf die Beine zu stellen mit der Zeit, dann ist es Apple, einfach weil sie genug Kohle haben, zum verbrennen, sage ich mal, oder? Zum einfach das 10 Jahre lang jetzt zu pushen. Und aus, in 10 Jahren ist es dann gut.
Und als Renommee, dass sie den Partner finden, wo noch, wo dann auch Sachen, die dann auch willens sind für so etwas, wo noch relativ roh ist, und auch wirklich Software zu entwickeln oder zumindest irgendetwas zu entwickeln, was dann darauf funktionieren sollte. Weil sie wissen,
und gut, Datenschutz. Das ist Apple
und ja, und der Datenschutz.
Das sie kommt haben sogar nur für den Datenschutz, dass du halt gewillt bist überhaupt. Oder also, du, die meisten sagen jetzt mal, eher gewillt zum Apple halt Erlaubnis geben, dass sie dein Gesicht tracken und deine Umgebung aufnehmen. Das muss man schon sagen. Bei einem VR-Headset mit Kameras drin. Oder du übergibst dort alle alles, Berechtigungen, ja? dass die Firma dein Zimmer, deine Umgebung aufnimmt und das irgendwie prozessiert. Also das ist schon noch datenschutztechnisch ein Albtraum.
Ja, da hast irgendwo eine Kreditkarte rumliegen, hey, und alles wird gefilmt. Ja, ja.
Alles.
Ja, ja, das muss man gar nicht dran denken. Hey, wir werden es sehen, genau, wenn es dann voraussichtlich in den nächsten paar Monaten vorgestellt wird. Und ich denke schon, wir werden sicher können irgendwie eins organisieren. Das schicken wir dann jemanden in die USA.
Cool.
Genau, und weil dort spielt auch unser letztes Thema. Und über das haben wir auch schon viel geredet. Aber jetzt genau natürlich nochmal abschliessend, weil es gleich... es gilt als bedeutendster Deal in der Game-Branche, aber möglicherweise auch in der Tech-Branche, und das ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Das ist ja 2022, haben sie das bekannt gegeben, dass sie gerne würden Activision Blizzard kaufen. Activision Blizzard, einer der grössten Player in der Game-Branche, Macher von Call of Duty und Diablo, Overwatch, World of Warcraft. Und auch King gehört dort dazu, obwohl das nicht im Namen ist. Aber das ist einer der grössten Mobile-Entwickler, ein schwedisches Unternehmen, Candy Crush. Die haben es von Activision Blizzard hat die gekauft, 2016, für immerhin 6 Milliarden US-Dollar.
Und machen, glaube ich, fast, ich bin nicht sicher, machen sie mehr Umsatz oder ähnlich viel Umsatz? Aber das ist ja ein riesiger Markt.
Ja, genau, ich weiß es wirklich jetzt gerade nicht. Aber die, das ist dann, genau, die würden es schon verdienen, in dem Namen drin sein, weil die machen ja, genau, unglaublich viel Umsatz. Mhm. Und ja, für wie viel? Für 68,7 Milliarden US-Dollar haben sie dort auf den Tisch gelegt. Das sind dann schlussendlich, der Deal ist schon mittlerweile abgeschlossen, sogar noch ein bisschen mehr gewesen, weil wie sich der Dollar und all das Zeugs entwickelt.
Also hat Microsoft auf den Tisch gelegt, meinst du jetzt zum Activision? Okay, ja, man will da King und Kenny, okay.
Ja. Ja, genau. Microsoft hat die gekauft für wirklich, jetzt wirklich annähernd 70 Milliarden US-Dollar. Und genau, oder wer ist das überhaupt? Eben Activision Blizzard, die vielleicht ganz kurz zu denen noch, das ist ja auch, Activision hat fusioniert mit Vivendi eigentlich, nicht Blizzard, Vivendi, das war nämlich die Firma, die Blizzard hat denen gehört.
Es ist wie so ein Pac-Man-Game.
Ja, ja.
Ich friss den anderen und dann kommt der nächste und so weiter.
Ja, ganz genau. Und einfach, weil der Blizzard ist nur der Game-Teil von Vivendi. Und die haben dann einfach auch gefunden, okay, der Blizzard-Name ist halt so ein Brand, der bleibt jetzt einfach auch im, im Namen. Darum hat es Activision Blizzard geheißen, nicht Activision Vivendi. Und genau, warum haben sie das überhaupt gemacht? Also, warum haben sie das überhaupt können? Das ist ja noch das eine. Wo das nämlich war, 2022 ist gerade ein halbes Jahr, hat es einfach Skandal gerebelt um Activision Blizzard. Vor allem Blizzard, da wirklich so ein Missbrauchsskandal, da hat wirklich ganz, ganz üble Sachen aus dieser Firma, sexuelle Übergriffe und ganz schlimme Sachen. Auch vieles um den CEO, den Bobby Kotick, den CEO vom ganzen Laden.
Meist krasseste die Mensch in der ganzen Gamebranche wahrscheinlich.
Ja, wirklich, einfach der unsympathische Typ, was gibt. Aber der ist wirklich seit 100 Jahren bei Activision, hat das auch gemacht, was es ist. Und aber die sind dort so geschwächt gewesen, dass Xbox gefunden hat, okay, das ist ein guter Moment, um die übernehmen. Es klingt am Anfang so ein bisschen, verwirrend eigentlich, dass du findest, dass eine Firma, die so negative Schlagzeilen macht, dass du die jetzt unbedingt willst kaufen. Aber das schwächt sie halt auch dass die Aktionäre das durchwinken, dass du die auch übernimmst. Mhm. Und genau, und Grund natürlich, weil Microsoft, sie sind, Microsoft ist zwar die grösste, oder eine der grössten Firmen, wertvollsten Firmen der Welt, aber im Game-Bereich sind sie halt nicht einer der grössten. Sie sind schon einer der grössten, aber sie gehören nicht zur Top 3. Oder? Mhm. Die grössten sind PlayStation, dann kommt Nintendo, dann, ich weiß gar nicht, wer jetzt der nächste ist, aber eben mit dieser Übernahme würden sie auf dem 3 landen.
Das sind ist ja noch irgendwie so Tencent Games da, chinesische, ist kann so ein riesen Player.
Ja, ich habe die Liste nicht mehr vor mir. Ja, Tencent ist auch gigantisch.
Tencent,
ja.
Sony und Nintendo, ja.
Genau. Und, aber genau, sie haben dann auch gesagt, sie werden jetzt Nummer 3 und jetzt sagen sie auch Nummer 3 nach dieser Übernahme. Und eben, es hilft natürlich einfach, ihr Xbox-Portfolio zu stärken, wo ja viele immer finden, dass PlayStation hat die besseren Exklusiven und das schlussendlich kaufst du halt die Konsole, die die besseren exklusiven Games hat. Wenn es mehr von den Games gibt, halt überall. Und ja, es ist so ein Rechts, es ist so ein Wirtschaftsthriller auf eine Art gewesen, oder respektive man hat sich natürlich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es nicht ganz einfach wird. Ich glaube, gerade in den USA schaut man mittlerweile ein bisschen strenger drauf. Vor ein paar Jahren hat man einfach irgendwie alles durchgewunken und vieles bereut man jetzt. Und es hat dann aber auch schon die Ersten, die gesagt haben, das sieht shady aus, das ist die britische Regulierungsbehörde gewesen, CMA, wo dann im Juli eine Untersuchung eingeleitet haben und einfach gesagt, das sind marktschädigend, oder? Die machen, das schädigt den Konkurrenzkampf. Dann einer von der lautesten Stimmen ist PlayStation gewesen, also vor allem der Jim Ryan, der CEO. Der hat im September dann auch mal gesagt, er wehrt sich gegen den Deal. Er sagt, das ist eben auch konkurrenzschädigend und hat dann vor allem das Argument von Call of Duty reingebracht. Und das hat sich dann wirklich so zum zentralen Element eigentlich rausschellen von dieser ganzen von dem ganzen Deal. Im Dezember hat dann auch noch FTC geklagt, das ist die Regulierungsbehörde in den USA. Und sie haben auch gesagt, die Übernahme, die durch die performante Game-Branche würde sie schädigen und auch die Abo-Service würde sie eigentlich den Konkurrenzkampf extrem schädigen.
Totale Innovationsbremse dann schlussendlich auch, oder?
Jetzt, ja, genau. Ja. Weil einfach eben, das ist einmal, statt dass du irgendwie, eben, statt dass du das nächste Call of Duty entwickelst, kaufst du halt einfach, oder? Das ist ganz, ganz klar, oder? Da hast du zwei gute Games und dann ist einfach eins, wo.
Wobei das ja von Sony ist das natürlich ein bisschen heuchlerisch, weil sie ja eher riesig sind und sie können einfach selber ein Call of Duty entwickeln. Ich glaube, das ist genau ein Argument gewesen, oder?
Ja, ja, also vor allem, genau, die haben natürlich auch eben gesagt, sie sind dann auch gegen die Armen und so. Dabei machen sie natürlich vieles genau gleich mit Sachen vorenthalten, oder? Mhm. Gerade Call of Duty, da gibt es extrem viel DLCs und Zeug, da kommt einfach immer alles zuerst auf der PlayStation. Wo die Xbox 360 im Höchst war, ist immer alles exklusiv auf der Xbox und jetzt ist einfach alles auf der PlayStation. Dann im März 2023 hat wirklich die CMA, also die britische Behörde, hat entschieden, sie blockt den Deal. Weil sie sagt einfach, das ist... Ah genau, das Interessante dort war, es war eben nicht wegen Call of Duty oder sonst irgendwie, gewesen, sondern sie haben gesagt, das Cloud Gaming, das würde es schädigen. Mhm. Der wachsende Markt vom Cloud Gaming.
Stand heute einfach noch gar nicht in der Markt. Der ist ja praktisch, genau. Also winzig klein, oder?
Ja, ich meine, also vor allem bei Rest in Peace Google Stadia.
Stadia.
Genau, das ist dort, das hat dort noch existiert, aber nein, weißt du, doch, dort hat es noch gegeben. Ich glaube, jetzt stimmt, jetzt ist es, glaube ja, anyhow, ja. Und, aber Microsoft hat mit ihrem Xbox Cloud Gaming sind sie natürlich recht am Pushen. Im Mai hat es aber hingegen die EU durchgewinkt, hat gesagt, nein, scheisse, Konsolenmarkt unbedenklich. Und sie haben auch gesagt, im Cloud Gaming Ding, sagt Microsoft ein Zugeständnis gemacht. Darum ist das okay für sie. Ist also der nächste große Kampf dann wirklich die FTC gewesen.
Also zum Verständnis vielleicht noch schnell irgendwie für Leute, die da nicht so im Kartellrecht bewandert sind. Oder ich glaube, das ist ja so, wenn so eine riesen Übernahme kommt oder angekündigt wird quasi, dann kann jede Kartellbehörde von allen Ländern, die quasi Business betreiben, kann quasi kommen und sagen, hey, nein, wir finden das nicht gut und kann das dann untersuchen. Und eben darum, aber genau. Wenn die Wichtigen mal zusagen, wie halt EU, UK und USA, dann...
Ja, dann ist ja, es ist dann halt aber auch die Frage, also wenn jetzt, was weiß ich, Kartellbehörde verliert, der Stein sagt, man findet das nicht so glatt.
Genau.
Ist denn das nur ein Problem in Liechtenstein? Oder weißt du, so keine Ahnung.
Genau.
Ja.
Also ist genau so. Ja.
Die beiden Firmen nehmen wir an, Liechtenstein wird einfach darauf beharren und sagen, no, wir wollen das nicht. Dann gilt dann, die genau, Übernahme dann, nicht in Liechtenstein. Ich don't know.
Also ja, nein, aber es ist genau so. Nein. Sie machen dann dicke Geschäft mehr. Also es gibt verschiedene Optionen. Und das hat sich dann auch bei, ich kann es auch vorher wegnehmen, oder? Ich glaube, im Oktober hat dann schlussendlich die britische Behörde eingelenkt und hat gesagt, okay, weil es hat lange wirklich dann auch ausgesehen, dass sie einen Sonderdeal machen für Großbritannien. Mhm. Dass sie einfach dort möglicherweise einfach die ganzen ihre Games halt dort nicht anbieten. Oder einfach, aber eben, dann würde natürlich vieles würden durch die Lappen gehen. Und das bei so einem Land wie Liechtenstein wäre es dann halt einfach so, gut. Gibt es bei euch kein Game Pass und all das Zeugs mehr? Oder machst du wirklich so? Du bist einfach in dem Land nicht präsent, weil, wenn die Behörde dort sagt, das ist rechtswidrig, dann kannst du dort nicht kannst Geschäft machen, oder? Dann kannst du das Zeugs nicht anbieten. Und genau, aber der entscheidende Deal dort, wo dann eben auch, ich muss gleich noch kurz das mit der FTC sagen, weil die haben auch geklagt natürlich. Und dort, der ganze Gerichtsstreit ist einfach sehr interessant gewesen. Weil dort müssen ja immer alle so ihre ganze dreckige Wäsche präsentieren. Und es sind halt mega viele Details rausgekommen über Microsoft, über Sony und was die für Deals miteinander haben. Und sozusagen die brisantesten sind gewesen, wie viel Geld Call of Duty schlussendlich generiert. Also das ist wirklich kein Wunder, hat man sich so um das gestritten. Dort ist wirklich rausgekommen, dass Call of Duty, ich glaube 2021 sind die Zahlen gewesen, 16 Milliarden Umsatz generiert. Und,
in dem einen Jahr.
In dem einen Jahr. Und wenn ich es jetzt sogar richtig habe, nur auf der PlayStation. Habe ich jetzt das da richtig?
Und hast du ein Verhältnis oder irgendeinen Vergleichswert? Es klingt noch wahnsinnig viel, aber ich weiß nicht.
Also weißt du, irgendwie ein mega teures Game kostet irgendwie 300 Millionen zu machen und spielt dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 500 Millionen ein. Also weißt du, wird irgendwie ein super gutes Game wird irgendwie 10, 15 Millionen mal verkauft. Natürlich gibt es 80 Millionen Dinger, aber das ist auf x Jahre. Also sagen wir,
Und was kostet denn das Call of Duty zu machen? Also das klingt für mich noch eine gigantische Marge.
Hey, die weiss ich im Fall nicht. Die machen halt die so... die so regelmäßig raus und iterieren. Also
Iteration.
Die Neuerungen sind zu gering. Ja, Iteration. Die sind dann nicht so teuer. Aber weißt du, das Last of Us, die Zahlen sind auch rausgekommen. Die haben, glaube ich, so 200, 300 Millionen gekostet.
Aber gleich, also gehen wir mal davon aus, dass ein Call of Duty kostet, sagen wir mal, es kostet eine halbe Milliarde, lass es eine halbe Milliarde.
Ja, das kostet wirklich nicht.
Aber sind mal grosszügig, aber trotzdem, das heisst ja, die machen pro Jahr 15 Milliarden einfach mal Gewinn, mindestens.
Es ist,
mit dem, das ist abartig.
Ja. Genau, und dort sind dann auch wirklich, sie machen 1,5 Milliarden Umsatz durch den Verkauf von Call of Duty, haben sie in diesem Jahr gemacht, und bei diesen 14 bis 16 Milliarden sind dann wirklich auch noch die Abos und so drin. Weißt, du musst ja überall noch Abos machen fürs Online-Gaming oder eben halt die ganzen digitalen Käufe. Dort ist dann, glaube ich, einfach wirklich alles drin.
Ach, krass, okay.
Aber gleich, das ist so ein unvorstellbar grosser Betrag. Und natürlich will PlayStation nicht, dass sie nicht verzichten, oder? Und Ja, dort ist auch noch rausgekommen, dass eben Starfield hätte mal so eine PlayStation exklusiv sein sollen. Das hat dann auch ausgesehen. Und dass vor allem Cloud Gaming eigentlich ein bisschen Flop ist. Mhm. Dass sie nämlich die Zielgruppe, so die Gamer, es gibt einfach die Zielgruppe gar nicht, die sie da ansprechen
wollen. Hat, hat ja auch technische Gründe vermutlich noch ein bisschen, oder?
Hey, nein, aber es ist wirklich mehr Leute, die auf dem Handy gamen, die wollen nicht AAA, die wollen nicht zu Games, die wollen Mobile Games gamen. Mhm. Das ist einfach so. Die wollen Mobile Games gamen. Die spielen PUBG und nicht gut, Call of Duty Mobile auch, aber die spielen halt nicht irgendwie, was halt sonst im Game Pass ist. Ja, genau. Und dann schlussendlich hat Microsoft mit verschiedenen Players wirklich so die 10 Jahre Call of Duty Deal ausgehandelt. Hat einfach gesagt, look, wir garantieren euch, wir liefern identische Call of Duty für 10 Jahre auf deiner Plattform. Nintendo hat den gerade unterschrieben, obwohl das Call of Duty noch gar nicht dort war. Und auch für Nvidia, also die ganzen Games sind eben dort auch im Cloud-Dienst jetzt drin, von Game Pass und so, kannst du jetzt anbinden. Und das sind all die Zugeständnisse, das haben sie natürlich wirklich gemacht, weil einfach viel Druck ausgeübt worden ist. Und das, also die haben schon etwas erreicht. Auch wenn jetzt der Deal durchgekommen ist, schlussendlich, haben sie einige Zugeständnisse müssen machen, was für uns Kunden sicher gut ist. Mhm. Genau, eben, und im Oktober hat dann eben auch die britische, die letzte grosse Ding, hat zugesagt. Also eben, weil der Gerichtsding für die FTC, die haben das verloren, die FTC. Das Gericht hat gesagt, nein, sie können das so durchbringen. Die FTC klagt natürlich jetzt das wieder an, wiederum.
Genau, genau. Aber es ist weit spät. Oder? Sie haben jetzt genau, quasi können sagen, ja, jetzt machen wir den Deal einfach egal, es ist jetzt wenn der Deal, rechtskräftig und tschüss.
Genau, weil wenn der Deal über den Tisch ist, das ist er jetzt. Jetzt sind sie wieder am Klagen, das ist halt viel schwieriger, weil der abgeschlossen ist, wie während, bevor er abgeschlossen ist. Darum haben die das auch unbedingt vorher wollen machen. Und das letzte Interessante eben ist, das hat Großbritannien, glaube ich, erwirkt. Und zwar, das ist, dass die Rechte für fürs Cloud Gaming, oder? Für die, wenn es die ganzen Microsoft Games setzt, also die Activision Blizzard Games, wenn die irgendwo in einem Cloud-Dienst anbieten, eben in ihrem Xbox Cloud Gaming, die Rechte dazu, die verwaltet Ubisoft.
Ah ja, genau.
Das finde ich speziell als Konkurrenzunternehmen ganz weird.
Eben, das haben sie halt wirklich gemacht, damit sozusagen, dass sich die Macht ein bisschen, den Einfluss ein bisschen verteilt, oder? Damit nicht Microsoft all den Einfluss hat. Weil jetzt muss Microsoft, wenn sie möchten, ihre eigenen Games in ihrem Online-Dienst haben, müssen sie zu Ubisoft gehen und halt sagen, können wir die haben für Geld.
Ja, die hat einfach gesagt, die Cloud-Gaming läuft denen scheißegal.
Ubisoft für die Rechte einfach am meisten zahlt. Und wenn ja, an wen?
Genau, das habe ich eben auch. Man hat keine Zahlen herausgefunden. Es ist einfach gestanden, sie haben einfach die Rechte gekauft von Microsoft für einen bestimmten Betrag. Und es gibt dann auch noch pro Game und Nutzung und so, wird halt auch etwas abgedruckt, oder? Also das, aber ich habe nichts herausgefunden, wie viel sie haben müssen für das anblechen. Aber ich nehme an, man hat einfach einen von den grösseren Player gesucht und es gibt dann auch nicht mehr so viel. Oder? Ich meine, es könnte nur irgendein EA sein. Ja. Oder halt dann wirklich irgendein chinesischer. Das hätte man vielleicht nicht wollen. Und ja, Ubisoft darf jetzt die 15 Jahre lang verwalten. Ausnahme ist die EU. Weil in der EU gibt es halt andere Regelungen und dort dann ist es so, dass du Games, wo dir schon gehören, wo du schon gekauft hast, dürfen wir dir nicht nochmal verrechnen.
Ja, ja.
Das heisst, du darfst nicht nochmal müssen zahlen, damit du dich gamen kannst. Das heisst, die müssen dir sozusagen gratis anbieten. Darum, einfach dort ist die Regelung nochmal irgendwie anders. Also, Ubisoft kann dir nicht nochmal in einem Abo-Dienst verkaufen, was eigentlich noch geil ist.
Ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz ist. Ich glaube, ich habe mehrfach Geld ausgegeben für GTA 5 auf irgendwie drei verschiedenen Konsolen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ich sehe es eben. Weiß ich auch nicht. Ja, anyhow, jedenfalls, der Deal ist dann schlussendlich über den Tisch. Und jetzt gehört das, das Activision Blizzard gehört jetzt Microsoft. Und die ersten Games werden vermutlich dann schon in den nächsten, relativ gleich, werden die sicher im Game Pass sein.
Und wie schätzt du jetzt sein? Also, ist das gut für uns als Konsumenten?
Ich weiß, das ist. Auf eine Art, glaube ich, sind so Marktkonsolidierungen immer schlecht für den User, weil es sind ja einfach größere Firmen, die kleinere aufkaufen und eben, es gibt weniger einen Konkurrenzkampf, oder? Sie müssen weniger Innovationen bieten. um etwas Gutes zu machen. Oder? Weil jetzt haben sie sich einfach eines der grössten Games einfach gekauft. Und sie müssen nichts dagegen haben. Und
wobei nicht... ich jetzt eben für mich so, weißt, so Activision Blizzard die letzten Jahre sich jetzt eh nicht mit Ruhm bekleckert hat. Das ist so meine Intuition ist so, ja, es kann eh noch besser werden.
Nein, das, genau. Ich sehe das in dem Fall tatsächlich auch so. Ich finde irgendwie Activision hat auch Blizzard irgendwie recht gebeutelt, dass die... Ja. Immer haben müssen irgendwie so viele Games einfach in einen anderen Rhythmus rausbringen, viel mit kosmetischen Scheissdreck und so, dass die Blizzard ist dann einfach auch nicht mehr Blizzard gewesen. Klar, man weiß nicht immer, wie viel das von Activision ist, aber man hat schon gewusst, die haben einen ganz anderen Zeitplan aufgedruckt. Und genau, eben, dass Call of Duty ja jedes Jahr rauskommt, da ist jetzt eben auch gut möglich, dass sie von dem wegkommen. Und ich meine, jetzt gerade dieses Jahr ist hure verrissen worden, Call of Duty, weil es halt einfach so ein generischer Abklatsch ist, keine richtige Kampagne und so. Also,
und das Matchmaking.
Kann man das schon... Und, aber du bist immer so ein bisschen, du bist mega abhängig von denen, dass die sich gut verhalten, sozusagen. Microsoft hat sich bis jetzt auch für die alten Studios, sind ja hure viele Studios gekauft. Haben sie es eigentlich auch relativ gut gehandelt und die relativ unabhängig machen lassen. Aber ich meine, das macht es natürlich auch nur so lange, dass es einigermaßen läuft. Und sonst ziehen sie dann da gerade irgendwie, nehmen sie es näher an sich an. Und ja. Aber ich glaube, jetzt auch mein erstes Ding ist das vermutlich nicht so schlecht. Aber es ist noch schwierig zu sagen. Aber grundsätzlich ist der Markt einfach noch kleiner geworden, oder? Ja, das sind für uns die. 5 der grössten Ereignisse in diesem Tech-Jahr. Haben wir schon irgendwie so einen Ausblick? Wir machen dann natürlich dann offiziell im nächsten Jahr mit unseren Prognosen und Auswertungen, aber haben das schon so ein bisschen Erwartungen, was nächstes Jahr für grosse Sachen kommen könnten?
24. Also ich meine, gut, eben KI, das ist klar, das geht natürlich weiter, das haben wir vorher schon gesagt. Auch wenn es vielleicht nicht mehr die ganz, ganz grosse Revolution ist. Aber da bin ich schon gespannt, wie sich das jetzt... Ich habe das Gefühl, 2023 ist so das Jahr gewesen, wo du die theoretischen Möglichkeiten dem gesehen hast, oder? Und es hat so ein bisschen angefangen, hat man es integriert in Produkt. Und ich denke, jetzt das nächste Jahr ist dann so das Jahr, wo sich zeigt, okay, was macht man jetzt wirklich damit konkret? Ja. Das wird sicher spannend.
In meinem Bereich denke ich, also ich sage immer in meinem Bereich, so im Bereich Datenschutz und auch so ein bisschen Marktregulierung und so wird sich, glaube ich, recht viel tun, weil im März kommt der Digital Markets Act, beziehungsweise tritt er in Kraft, Digital Services Act, führt jetzt ein bisschen zu weit, um genau erklären, was der macht, aber dort ist die Idee, das ist ein EU-Gesetz, dort ist die Idee, dass eben keine von diesen grossen Player allzu mächtig werden, also denen wird eine Gatekeeper-Rolle zugewiesen. Und die werden dann auch angewiesen, gewisse Kerndienste, die sie haben, einfach mit ihren Konkurrenten zu teilen. Also was man zum Beispiel mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, ist, dass man Meta dazu anhalten wird, dass sie in WhatsApp, also in der App selber, Chat-Services von anderen Anbietern müssen zulassen. Ob die denn das wollen, don't know, wahrscheinlich eher nicht datenschutztechnisch, aber sie müssten. Aber
ja, ich finde das ehrlich gesagt nämlich auch spannend, dass mit diesen ganzen Messenger, dass du, eben, stell dir vor, du könntest einfach problemlos miteinander schreiben und dann wäre es so scheißegal, wer nutzt, klar.
Eben, ich glaube, das kommt ja auf die eine oder andere Art. Ich glaube, genau weil die EU da so viel Druck macht, ja. Oder iMessage, wo ja dann auch RCS unterstützt, genau. Im Frühling irgendwann, glaube ich, oder?
Im Frühling, wobei es dort natürlich dann auch noch davon abhängig ist, ob dann die entsprechende Phone-Provider das auch unterstützen.
Ja. Ja. Ich sehe da schon Potenzial für wilde Prognosen. Ganz viel. Für also unsere erste Folge dann im Januar, wo wir dann auch noch unsere Prognosen auswerten. Aber genau, zuerst hört ihr noch uns über die besten Filme und Serien reden in der nächsten Folge und dann in der übernächsten Folge, die letzte vom Jahr, reden wir noch über die besten Games vom Jahr. Und mit dem verabschiede ich mich und sage euch, Samuel und Flo, danke vielmals fürs Mitmachen und euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssli miteinander.
Ciao miteinander.
So.